Heute Wandlungen im naturwissenschaftlichen Denken von Professor Herbert Feigl. Feigl wurde 1902 im heutigen Tschechien geboren und verstarb 1988 in Minneapolis im Bundesstaat Minnesota. Der österreichisch-amerikanische Philosoph hat ab 1922 in Wien Physik studiert, Mathematik und Philosophie. 1927 promoviert er in Philosophie. Seine erste Monographie kommt im Jahr 1929 unter dem Titel »Theorie und Erfahrungen in der Physik« auf den Markt. Kurz darauf muss er in die USA auswandern und wird 1933 zunächst Assistenzprofessor an der Universität von Iowa. 1953 baut Herbert Feigl das Minnesota-Zentrum für die Philosophie der Wissenschaften auf. Bis 1971 ist er dessen Direktor und arbeitet noch 17 weitere Jahre als Autor. Seinen Vortrag heute haben wir in unseren Rundfunkarchiven des Jahres 1958 gefunden. Am 20.03. ist er zum ersten Mal ausgestrahlt worden. Das Referat gliedert sich in zwei Teile. Wir haben es genau an dieser Stelle durch unseren Hörsaaltrailer in knapp 30 Minuten ebenfalls für Sie getrennt.
Wissenschaftliche Erkenntnis besteht nicht nur in einer Beschreibung beobachteter Tatsachen oder Vorgänge. Sie bemüht sich, zu einer Erklärung dieser Sachverhalte vorzudringen. Eine der wichtigsten Aufgaben der modernen Wissenschaftsphilosophie liegt in der logischen Analyse des Begriffes der wissenschaftlichen Erklärung. Es gilt, sich klarzumachen, was die logisch-mathematische Struktur und was die empirische Basis, das heißt die Beobachtungs- und experimentelle Grundlage solcher Erklärungen ist. Es ist auch notwendig, Kriterien anzugeben, die uns erlauben, wissenschaftliche Erklärungen von nichtwissenschaftlichen einerseits und von unwissenschaftlichen andererseits deutlich zu unterscheiden. Wissenschaftliche Beschreibungen oder Erklärungen sind prinzipiell prüfbar an den Tatsachen der unmittelbaren Beobachtung. Transzendent-metaphysische oder theologische Behauptungen hingegen sind einer solchen Prüfung entzogen. Induktiv-metaphysische oder theologische Sätze, obwohl empirisch grundsätzlich nachprüfbar, sind gewöhnlich so weitgehend extrapolativ, dass sie als äußerst problematisch, kaum bewährt und daher als unwissenschaftlich anzusehen sind. Hier und da gab es Hypothesen in der Entwicklung der Naturwissenschaft, die zunächst einen guten wissenschaftlichen Sinn hatten, später aber Gefahr liefen, experimentell widerlegt zu werden. Theoretiker haben nun manchmal den verzweifelten Schritt getan, solche ihnen ans Herz gewachsenen Hypothesen ganz und gar unwiderlegbar zu machen. Leider waren sich diese Denker nicht darüber klar, dass dieser Schritt zur absoluten Unmöglichkeit von Verifikation oder Falsifikation zugleich auch einen Übergang vom Wissenschaftlichen zum Nichtwissenschaftlichen, das heißt außerwissenschaftlichen oder metaphysischen Denken bedeutet. Wie immer man sich nun zu dem Wert, dem Sinn oder der Geltung solcher transzendent-metaphysischen Spekulationen stellen mag, es ist unausweichlich, jedenfalls den scharfen Unterschied zum wissenschaftlichen Denken zuzugeben. Die Aufgabe wissenschaftlicher Erklärung ist es, ein Maximum von beobachtbaren Tatsachen auf ein Minimum von Gesetzen und Begriffen zurückzuführen. In diesem Sinne sind wissenschaftliche Erklärungen nur im Grade und hier oft sehr beträchtlich, aber nicht in der Art von den Erklärungen des Alltagslebens oder des sogenannten gesunden Menschenverstandes verschieden. Auch auf niederer Stufe bestehen Erklärungen darin, das eine auf das andere zurückzuführen, einheitliche Ursachen in der Mannigfaltigkeit der Erfahrung aufzudecken und damit zu bewährbaren Schlüssen auf Vergangenes, Zukünftiges oder räumlich Entferntes zu gelangen. Die Gültigkeit von Erklärungen wird in der Tat üblicherweise an dem Erfolg von Voraussagen entschieden. Man kann die logische Form von wissenschaftlichen Erklärungen analysieren als Ableitung oder als das Erschließen von spezielleren Tatbeständen aus anderen Tatbeständen mit Hilfe von Gesetzen oder theoretischen Annahmen. Die einfachsten und primitivsten wissenschaftlichen Erklärungen bestehen in deduktiven oder manchmal in Wahrscheinlichkeitsschlüssen, ausgehend von Annahmen in Gesetzesform, zusammen mit Beschreibungen von speziellen Sachverhalten und abzielend auf andere Sachverhalte. So können wir zum Beispiel die Tatsache eines Spiegelbildes oder eines Regenbogens aus den Gesetzen der Optik ableiten, sofern wir natürlich diese Gesetze auf spezielle, gegebene Tatsachen anwenden. Falls die Prämissen Wahrscheinlichkeitsgesetze sind, statistische Gesetze, wie in der modernen Atomphysik oder in den Mendelschen Vererbungsgesetzen, dann ist die Ableitung von konkreten Sätzen, wie von Voraussagen, über spezielle Sachverhalte nur mit einem gewissen Grade der Wahrscheinlichkeit möglich. Die Gültigkeit einer solchen Ableitung hängt in dieser Art von Erklärung unter anderem von der normgerechten Bewertung des Wahrscheinlichkeitsgrades ab. Das Erkenntnisziel der reinen Naturwissenschaften liegt, wie schon betont, in der Aufdeckung gesetzlicher Zusammenhänge, mit deren Hilfe eine systematische Erklärung der beobachteten Tatsachen erreicht werden soll. Nach dem bekannten Goethe-Wort mögen wir uns allerdings daran erinnern, dass alles Faktische schon Theorie ist. Was wir schlechthin als Tatsachen bezeichnen, erweist sich nun wirklich oft als eine kausale Regelmäßigkeit, deren Formulierung in Gesetzesform erst durch eine Reihe anderer Annahmen und definitionsmäßiger Festsetzungen möglich wird. Aussagen über Materialeigenschaften, wie sie in der Physik und Chemie über Schmelz- und Siedepunkte, elektrische Leitfähigkeit oder Löslichkeit usw. ausgesprochen werden, können als gerechtfertigt nur dann gelten, wenn ihr Anwendungsbereich in Bezug auf die verschiedenen relevanten Variablen bestimmt wird. Das erste bedeutsame Vorbild der modernen, hypothetisch-konstruktiven und hypothetisch-deduktiven Methode in der Naturwissenschaft finden wir in dem großartigen Werk Isaac Newtons im 17. Jahrhundert. In den Principia Mathematica Philosophiae Naturalis gab uns Newton zum ersten Mal in systematischer Darstellung eine Ableitung der speziellen empirischen Gesetze der terrestriellen und der Himmelsmechanik. Man darf sagen, dass die gesamte Begriffs- und Theorienkonstruktion in den Naturwissenschaften an diesem Vorbild methodologisch orientiert geblieben ist. Inhaltlich haben sich freilich ungeheure Abänderungen und Umstürze ereignet. Aber das allgemeine Ziel und die grundlegende Form und Methode der Theorienbildung ist auch heute noch dieselbe. Newton benutzte als Prämissen seiner Ableitungen drei Bewegungsgesetze, nämlich das Trägheitsgesetz, Kraft gleich Masse mal Beschleunigung, Wirkung gleich Gegenwirkung und das Gravitationsgesetz. Die Schwerkraftanziehung zweier Körper ist proportional dem Produkt der beiden Massen, dividiert durch das Quadrat ihrer Distanz voneinander. Um diese Gesetze für die Ableitung von zu erklärenden spezielleren Gesetzen, wie die Gesetze von Kepler oder von Galilei, anzuwenden, müssen noch weitere Prämissen von beschreibender Art hinzugenommen werden. So muss man zum Beispiel die astronomischen Bestimmungen der Entfernung der Planeten von der Sonne und voneinander in die Gesetzesgleichungen einsetzen, um durch Deduktion eine Konklusion zu erzielen, die den zu erklärenden Sachverhalt beschreibt. In manchen Fällen sind keine tatsächlichen Beschreibungen auf Beobachtungsgrundlagen vorhanden. Dann kann man sich versuchsweise einer existenziellen Hypothese bedienen. Dies ist zum Beispiel im Rahmen des Newtonschen Weltbildes durch Le Verrier und Adams getan worden, indem diese beiden Mathematiker das Dasein eines bis dahin unbeobachteten weiteren Planeten postulierten, um gewisse Störungen in der Bahn des Uranus zu erklären. Natürlich haben solche Existenzialhypothesen nur dann einen wissenschaftlichen Wert, wenn sie schließlich noch auf anderer Erfahrungsbasis unabhängig bestätigt werden können. Dies geschah im Falle des erschlossenen Planeten, später Neptun genannt, durch teleskopische Beobachtungen, die bald auf die rechnerische Bestimmung seines Ortes und seiner Bewegung am Himmelsgewölbe folgte. In vielen wichtigen Fällen ist allerdings eine so relativ unmittelbare Verifikation unmöglich. Die Hypothesen der Genetik und die der Atomphysik sind nur indirekt nachprüfbar. Im Fall der Gene gibt es so etwas wie eine Sichtbarmachung mit Hilfe des Elektronenmikroskops. Aber im Falle der Protonen, Positronen, Elektronen, Neutronen und so weiter der modernen Atomphysik ist der Zugang durch die Beobachtung noch viel komplizierter und mittelbarer. Hypothesen dieser Art sind wissenschaftlich umso fruchtbarer, je vielfältiger die Evidenzgrundlagen sind, von denen sozusagen konvergierende Linien der Bewährung ausgehen. Eine Hypothese, die sich nur an dem Evidenzgebiet bewähren lässt, für dessen Erklärung sie aufgestellt wurde, wird als eine Ad-hoc-Hypothese, als wissenschaftlich unbrauchbar, abgelehnt. Außer Gesetzen und Beschreibungen oder Existenzialhypothesen benötigt die Wissenschaft auch noch Methoden der logischen oder mathematischen Ableitung. In den fortgeschrittenen und mathematisch formulierten naturwissenschaftlichen Theorien sind die Ableitungsverfahren oft viel komplizierter. So hat zum Beispiel Newton in der Differential- und Integralrechnung seine eigene Deduktionsmethode erfunden. Mit ihrer Hilfe war er imstande, die Keplerschen Gesetze, in denen die stetig veränderlichen Planetengeschwindigkeiten und Beschleunigungen beschrieben sind, aus den Grundsätzen der Mechanik abzuleiten. In anderen Fällen, wie zum Beispiel in der Einsteinschen allgemeinen Relativitätstheorie, finden wir Anwendungen von schon früh ausgearbeiteten mathematischen Werkzeugen, wie etwa dem Tensorkalkül und der Riemannschen Geometrie. In gewissen wichtigen Punkten ist die philosophische Deutung der wissenschaftlichen Theorien eine Sache des Streites zwischen verschiedenen Auffassungen. Poincaré und, noch viel nachdrücklicher, Hugo Dingler haben versucht nachzuweisen, dass die Grundgesetze der Wissenschaft Festsetzungen oder Konventionen sind. So wie man die Axiome der Geometrie als implizite Definitionen der in ihnen vorkommenden Grundbegriffe ansehen kann, so haben diese Konventionalisten behauptet, dass die Prämissen der Naturerklärung ganz allgemein so etwas wie verkappte Begriffsbestimmungen sind. Die Grundgesetze wären demnach a priori gültig, und zwar nicht im Kantschen Sinne synthetisch a priori, das heißt Tatsachenaussagen, deren Geltungsgrund die reine Vernunft wäre, sondern analytische Sätze, deren Wahrheit einfach aufgrund von Definitionen einzusehen ist. Diese Auffassung stimmt allerdings nicht recht mit dem tatsächlichen Gebrauch der Wissenschaftsmethode überein. In der angegebenen Weise könnte man ja jeden beliebigen allgemeinen Satz zu einem unwiderlegbaren Gesetz machen. Jede Ausnahme könnte man durch zweckmäßig gewählte Hilfshypothesen wegerklären. Der tatsächliche Gang der Wissenschaft ist ein anderer. Obwohl man zunächst ein gut bewährtes Gesetz auf diese Weise festzuhalten versuchen wird, so ist dies auf die Dauer schließlich unfruchtbar, wenn die speziell erfundenen Hilfshypothesen in keiner Weise unabhängig bestätigt werden können. In der allerjüngsten Zeit finden wir ein gutes Beispiel in der unabhängigen Bestätigung der Existenz des Neutrinos. Dieses winzige elektrisch neutrale Körperchen war zunächst als Hilfshypothese eingeführt worden, um gewisse Abweichungen von der Energiebilanz bei radioaktiven Vorgängen zu erklären. Viele Forscher hatten das Neutrino als eine Ad-hoc-Hypothese verdächtigt und zogen ernstlich in Betracht, lieber das Energiegesetz für Kernprozesse umzuformulieren oder sogar teilweise aufzugeben. Aber seit der unabhängigen Bewährung der Neutrino-Hypothese ist das Energiegesetz von diesen Zweifeln enthoben worden. Jede Theorie darf sozusagen nur bis auf Kündigung als gültig angesehen werden. In allen experimentellen Bewährungen setzen wir gewisse andere Gesetze oder Hypothesen als schon vorher bewährt voraus. Aber auch die vorausgesetzten Annahmen sind grundsätzlich immer einer weiteren Prüfung gegenüber offen zu halten. Man ist allerdings manchmal diesbezüglich zu Übertreibungen gelangt, wie zum Beispiel der französische Physiker Pierre Duhem vor 50 Jahren und der bekannte zeitgenössische amerikanische Logiker Willard Quine, die in ihren Veröffentlichungen einen extremen Konventionalismus vertreten. Nach dieser Auffassung ist das Gefüge der wissenschaftlichen Sätze nur als Ganzes nachprüfbar. Jeder einzelne Teil kann gegen Widerlegung geschützt werden, indem in anderen Teilen, eventuell sogar in der Logik und Mathematik, entsprechende Abänderungen vorgenommen werden. Diese Auffassung scheint mir nun durchaus kein richtiges Bild des Aufbaus der Theorien zu geben. Abgesehen von der noch sehr umstrittenen Frage von alternativen Systemen der Logik oder Mathematik, ist es doch wohl recht klar, dass man zum Beispiel die Gesetze der Fernrohroptik kaum mehr abändern wird, um gewisse Hypothesen der Astrophysik zu retten. Die Gesetze der Optik sind so überzeugend stark und vielfältig bewährt, dass man sie, praktisch gesprochen, ohne Vorbehalte in der Überprüfung von problematischen astronomischen Hypothesen voraussetzen darf. Eine andere Streitfrage steht auch noch heute im Mittelpunkt der hypothetisch konstruktiven Theorien. Dies ist die Frage nach der Realität von Sachverhalten, die durch Existenzialhypothesen angenommen werden. Die großen Erfolge der Molekül- und Atomhypothesen des 19. Jahrhunderts beeindruckten viele Physiker so sehr, dass die Wirklichkeit der Moleküle und Atome ihnen als empirisch erwiesen galt. Aber eine kleine Minderheit von Forschern und Denkern wie Ernst Mach, Wilhelm Ostwald und andere gaben jene Erfolge nur widerwillig zu und betrachteten damals die Begriffe der Atomphysik bestenfalls als nützliche Hilfsbegriffe oder Fiktionen. Der eigentliche Gegenstand der Wissenschaft besteht für diese frühen Positivisten in den Tatsachen der unmittelbaren Erfahrung oder Wahrnehmung. Die theoretischen Begriffe sind demnach logische Konstruktionen oder zusammenfassende, abkürzende Bezeichnungen von komplizierten Verhältnissen im Erfahrungsgegebenen. Eine realistischere Auffassung sieht in den Tatsachen der reinen Erfahrung nur den Ausgangspunkt, das Rohmaterial der wissenschaftlichen Erkenntnis, und betrachtet die physikalische Wirklichkeit als ihren eigentlichen Gegenstand oder als Endprodukt der Forschung. Einstein stand in seinen frühen Jahren stark unter dem Einfluss der Mach'schen Gedanken, aber er vertrat später einen viel realistischeren Gesichtspunkt. Auf logisch erkenntnistheoretischer Grundlage darf man heute wohl sagen, dass der frühe, radikale Positivismus unhaltbar ist. Denn er behauptet ja, streng genommen, dass sich alle naturwissenschaftlichen Hypothesen und Theorien in, wenn auch noch so verwickelte, Wahrnehmungsaussagen übersetzen lassen. Von solch einer Übersetzung oder logischen Umformung kann aber keine Rede sein. Theoretische Aussagen haben immer einen viel reicheren Inhalt als die zu ihrer Bewährung heranzuziehenden Erfahrungssätze. Die folgenden Worte von Einstein heben dies sehr klar und eindringlich hervor. Die Entwicklung hat gezeigt, dass von den denkbaren theoretischen Konstruktionen eine einzige jeweils sich als unbedingt überlegen über alle anderen erweist. Keiner, der sich in den Gegenstand wirklich vertieft hat, wird leugnen, dass, obgleich die Welt der Wahrnehmungen das theoretische System praktisch eindeutig bestimmt, kein logischer Weg von den Wahrnehmungen zu den Grundsätzen der Theorie führt. Noch mehr, dies der Erfahrungswelt eindeutig zugeordnete Begriffssystem ist auf wenige Grundgesetze reduzierbar, aus denen das ganze System logisch entwickelt werden kann. Der Forscher sieht hier bei jedem neuen wichtigen Fortschritt seine Erwartungen übertroffen, indem jene Grundgesetze sich unter dem Druck der Erfahrung mehr und mehr vereinfachen. Ansprache zu Max Plancks 60. Geburtstag. In Bezug auf die Frage der Wirklichkeit der Atome und der subatomaren Partikeln wird heute wohl am besten ein vorsichtig formulierter realistischer Standpunkt eingenommen. Das alte Bibelwort »Du sollst dir keine Abbilder machen« ist, auf die Begriffe der modernen Physik angewandt, eine unentbehrliche Maxime. Faraday, Maxwell, J.J. Thomson, Rutherford und Bohr haben sich in der Entwicklung der elektrodynamischen und der Atomtheorien auf oft sehr fruchtbare Weise anschaulicher Bilder und Modelle bedient. Aber letztlich sind diese Modelle nur zweckmäßige Behelfe, Gerüste sozusagen, die nach der Erreichung des theoretischen Ziels entfernt werden müssen und nachher höchstens eine didaktische Funktion erfüllen. Die Begriffe der theoretischen Physik sind wesentlich unanschaulich. Und oft ist die Anwendung von intuitiv einleuchtenden Bildern eher irreführend als wirklich theoretisch angemessen. So ist zum Beispiel das Planetensystemmodell der Atome nur als eine sehr einseitige und grobe Annäherung an die wirklichen Verhältnisse anzusehen. Die klassisch-mechanischen Begriffe, die den Atomkern und den Elektronen bestimmte Orte und Geschwindigkeiten zuschreiben, sind streng genommen unanwendbar. Nur Aussagen über die Wahrscheinlichkeitsverteilungen von Elektronen oder Photonen unter verschiedenen Messungsbedingungen haben physikalische Geltung. Die de Broglie-Schrödingerschen Wellen der Quantenmechanik sind in fast allen Fällen durchaus jenseits jeder Möglichkeit der Veranschaulichung. Sie müssen erst durch eine geeignete Übersetzung auf Aussagen über die relativen Häufigkeiten von mikrophysikalischen Ereignissen zurückgeführt werden. Erst diese statistischen Aussagen sind dann an der Beobachtung indirekt verifizierbar. Trotzdem haben Behauptungen über die Zahl der Moleküle in bestimmten Mengen von Materie, wie die klassischen Zahlen von Loschmidt, einen klaren physikalischen Sinn. Ebenso sind Aussagen über die Ladung und Masse von Elektronen etc. so vielfältig bewährbar und so fest verbunden mit anderen theoretischen und experimentellen Gesetzen, dass man sie sehr berechtigterweise realistisch interpretieren darf. Nur eine naiv realistische Auffassung ist auszuschließen, denn die moderne Physik hat sehr deutlich gezeigt, dass die Begriffe des Alltagslebens keineswegs auf die hypothetischen Konstruktionen der Wissenschaft angewendet werden können. Die hypothetisch konstruktive Methode erarbeitet ein Netz von Begriffen und Grundsätzen. Nur an einigen wenigen Stellen ist dieses Netz an Beobachtungstatsachen geknüpft. Der Rest ist prinzipiell freie Konstruktion. Aber gewöhnlich kann die Erfahrung recht bald zwischen konkurrierenden Theorien eine Entscheidung treffen. Manchmal kommt es vor, dass zwei verschiedene Theorien desselben Erfahrungsgebietes, die zunächst miteinander unverträglich erscheinen, später in einer Synthese vereinigt werden. So ist es zum Beispiel mit der Korpuskular- und der Wellentheorie des Lichts und den elektromagnetischen Strahlungen im Allgemeinen geschehen. Im 19. Jahrhundert galt die erste als endgültig widerlegt und die letztere als glänzend bewährt. Aber mit der Entdeckung der Energiequantelung im 20. Jahrhundert war eine partielle Rückkehr zur Korpuskulartheorie angezeigt. Und erst die moderne Quantenmechanik hat ein Begriffsschema entwickelt, das den beiden Aspekten Gerechtigkeit widerfahren lässt und in sich widerspruchsfrei ist. Im theoretischen Netz der Wissenschaften sind also einerseits Begriffe und Sätze enthalten, die sich sehr direkt auf Beobachtungstatsachen beziehen, andererseits wieder Begriffe und Sätze, die von der Beobachtungsgrundlage weit entfernt und nur indirekt mit ihr verbunden sind. Im Lichte der wissenschaftlichen Theorien über die Wahrnehmungsvorgänge ist es nun klar, dass die Scheidung von Beobachtetem und Erschlossenem oder Gesetztem als kontingent zu betrachten ist. Dass zum Beispiel das menschliche Auge oder das menschliche Ohr nur auf gewisse Intervalle von Energien, Wellenlängen und so weiter anspricht, ist eine interessante, aber zufällige Tatsache. Selbst wenn unsere Sinnesorgane ganz anders beschaffen wären, so ist doch anzunehmen, dass, wenn genügend Zeit, Intelligenz und Apparate gegeben sind, die Menschen zu dem gleichen theoretischen Weltbild gelangen würden. Selbst völlig blinde Menschen könnten heutzutage Astronomie treiben, nur etwas umständlicher. In einem ideal geschlossenen Wissenschaftssystem würden also die Tatsachen der Wahrnehmung auf gleichem Fuße stehen mit den hypothetisch konstruktiv gesetzten, unbeobachtbaren Tatsachen. Gesetzmäßige Verbindungen bestehen zwischen allen Punkten des Netzes. Was wir unmittelbar erleben, die Ereignisse im Strome unseres Bewusstseins, wird vielleicht schließlich und endlich auch in der Sprache eines einheitlichen theoretischen Begriffssystems beschreibbar werden. Dass gewisse neurophysiologische Sätze über Ereignisse in unserer Großhirnrinde mit Sätzen über das unmittelbar Erlebte in umkehrbar eindeutiger Zuordnung stehen, ist ja schon vor langem von den deutschen Gestaltpsychologen, insbesondere von Wolfgang Köhler in seiner Lehre vom psychophysiologischen Isomorphismus, als Arbeitshypothese vorgeschlagen worden. Diese Vereinigung eines wissenschaftlichen Realismus mit einem philosophischen Leib-Seele-Monismus, obwohl zugegebenerweise spekulativ und vielleicht voreilig, erscheint mir trotzdem als erkenntnistheoretisch plausibel und wissenschaftlich hoffnungsvoll. Der Fortschritt der wissenschaftlichen Erklärung von empirischen Gesetzen zu Theorien immer höherer Stufe hat höchst eindrucksvolle Synthesen zustande gebracht. Zunächst in der Physik finden wir die Rückführung von Teilen der Astronomie, der Akustik und der Wärmelehre auf die Mechanik. Allerdings sind damit die Errungenschaften rein mechanischer Erklärungen erschöpft. Was man den Zusammenbruch des mechanistischen Weltbildes nennt, besteht einfach darin, dass rein mechanische Erklärungen auf der Grundlage der Newtonschen Gesetze für optische, elektrische, magnetische und chemische Naturtatsachen nicht ausreichen. Aber das physikalische Weltbild wurde in den letzten 100 Jahren durch die elektromagnetischen, Atom- und Quantentheorien ungemein verwandelt und ausgedehnt. Als oberste Erklärungsprämissen dienen heute die Prinzipien der Relativitätstheorie und der Quantenmechanik. Obwohl natürlich immer wieder neue Tatsachen jeden vorgefassten theoretischen Rahmen sprengen, so ist doch diese gegenwärtige Synthese außerordentlich erfolgreich in ihrer Ableitung der mannigfachsten Tatsachen der Physik und Chemie. Schon heute ist es möglich, die Eigenschaften von einfacheren chemischen Verbindungen aus ihren quantendynamisch errechneten Molekülstrukturen zu erklären. Es ist grundsätzlich denkbar, dass es einmal dahin kommen wird, dass chemische Laboratorien und Experimente überflüssig sind und alle wesentlichen physikalischen und chemischen Eigenschaften von bisher noch nicht synthetisierten Verbindungen theoretisch vorhergesagt werden können. Die mathematisch höchst komplizierten Ableitungen sind wohl nur praktisch schwierig und könnten in der Zukunft von den jetzt schon verblüffend leistungsfähigen neuen elektronischen Rechenmaschinen bewältigt werden. In weltanschaulicher Hinsicht ist vielleicht die Zukunft der Biologie die brennendste Frage. Besonders seit der Einführung des Entwicklungsgedankens hat die große Mehrheit der Biologen an eine doch einmal mögliche Erklärbarkeit der Vorgänge des organischen Lebens auf physikalisch-chemischer Grundlage geglaubt. Die entgegengesetzte Lehre von der Irreduzibilität oder Autonomie des Lebens wird nur noch vereinzelt vertreten und hat sich ganz allgemein im Rückzug befunden. Die Beiträge der Theorien des Stoffwechsels, der Reproduktion, des Wachstums, der Vererbung und der Anpassung der Organismen gehen dank der zeitgenössischen Biophysik und Biochemie deutlich in eine antivitalistische Richtung. Die Erklärung der Eigenart der biologischen Vorgänge aufgrund von Lebenskräften, Dominanten oder Entelechien war ja wissenschaftsmethodisch immer höchst fragwürdig. Kräfte, die sozusagen ohne räumlich-physischen Ursprung das zielgerichtete Verhalten der Organismen beeinflussen sollen, haben ein animistisch-mythologisches Gepräge. Sie sind nur ein Beispiel eines Wunderglaubens, der aus vorwissenschaftlichen Zeiten stammt. Im Übrigen ist ja die Physik selbst, wie wir schon andeuteten, nicht mehr mechanistisch im engeren Sinne. Es muss auch zugegeben werden, dass es von vornherein durchaus nicht ausgemacht ist, ob man mit den Begriffen der heutigen Physik durchkommen wird. Es ist sehr wohl denkbar, dass man zur Erklärung der Eigentümlichkeiten des organischen Lebens Begriffe und Hypothesen benötigen wird, die sich nicht auf diejenigen der gegenwärtigen Physik und Chemie reduzieren lassen. Die logische Beziehung könnte hier dieselbe sein wie zum Beispiel in der Elektrodynamik Maxwells. Hier mussten Begriffe eingeführt werden, die sich nicht auf rein mechanischer Grundlage definieren lassen. Und mit Hilfe dieser Begriffe waren neue Gesetze und Hypothesen formuliert worden, die aus den mechanischen unableitbar, also in diesem Sinne emergent waren. Wenn man den Vitalismus als metaphysisch, das heißt als nicht wissenschaftlich ablehnt, so geschieht das nur insofern, als die Annahme von Lebenskräften nicht physischer Art gewöhnlich so gedacht wird, dass sie nichts zur Erklärbarkeit oder Voraussagbarkeit biologischer Phänomene beitragen. Die beanspruchte Erkenntnisleistung der Entelechie-Hypothesen erweist sich als bloß scheinbar. Und derartige Spekulationen müssten psychologisch als verbale Beruhigungsmittel, als Wortmagie verstanden werden. Demgegenüber darf man wohl sagen, dass die Fortschritte der Genetik, der Evolutionstheorie und der Physiologie recht hoffnungsvoll in der Richtung eines organismischen Physikalismus hinweisen. Vielleicht darf man annehmen, dass selbst auf niederster Stufe, wie in der Atomphysik, schon Organisationsgesetze, wie das Paulische Ausschließungsprinzip, sich geltend machen und dass diese und andere dynamische Gesetze im Molekülaufbau gewisse Gestaltcharaktere zur Folge haben. Nimmt man hierzu auch noch die Gestaltungsgesetze auf höherer Stufe und die wichtigen Steuerungsprozesse, die jetzt so erfolgreich in der Kybernetik untersucht werden, so ist es vielleicht gerechtfertigt, heute den Ausdruck teleologische, das ist zielgerichtete, selbstregulierende Mechanismen zu verwenden, ohne dass man Gefahr läuft, sich in einen Widerspruch zu verwickeln. Die Gegner der eben vorgeschlagenen Gedankenrichtung sind oft geneigt, diese mit Schlagworten wie materialistischer Monismus abzulehnen. Aber ihre Einwände sind meist mehr gefühlsmäßiger als sachlicher Art. Es bedeutet durchaus keine Entwertung des Lebens, wenn wir nach einer physikalischen Erklärung suchen. Eine gute wissenschaftliche Erklärung darf ja nie etwas hinweg erklären. Die Tatsachen der Lebensvorgänge bleiben genau, was sie sind. Sie sind der Gegenstand der Erklärung. Auch wird es von einem praktisch-wissenschaftlich-methodischen Gesichtspunkt her oft nützlich sein, verschiedene Stufen oder Schichten der Forschung zu unterscheiden. Makro- und Mikrobeschreibungen gibt es auf sehr vielen Stufen. Dies sind relative, nicht absolute Unterschiede. Der Biologe, sofern er Ökologie betreibt, sich also mit der Anpassung der Organismen an ihre Umwelt befasst, wird es nicht notwendigerweise fruchtbar finden, auf tiefere Stufen der Analyse wie Biophysik hinabzusteigen. Im Interesse umfassender Theorien des organischen Lebens wird allerdings eine solche Reduktion grundsätzlich unvermeidlich bleiben. Man kann Vererbungslehre einfach auf der Oberfläche der Mendelschen Gesetze verfolgen. Man kann aber auch nach einer Erklärung dieser Gesetze aufgrund der Gentheorie suchen. Und man kann wiederum quantenphysikalische Erklärungen für die Genmutationen heranziehen. Der Stufenbau der wissenschaftlichen Methode, die Schichten der Erklärung, wie sie sich aus dem hypothetisch-konstruktiven Verfahren ergeben haben, gehört zu den größten Leistungen des menschlichen Denkens. Die Einsicht in die Struktur und das Wirken der Natur hat in unserer Zeit einen Höhepunkt erklommen, der selbst von dichterischer und philosophischer Fantasie kaum je vorhergeahnt wurde. Die Objektivität und Vorurteilslosigkeit, die für diese gewaltigen Errungenschaften eine notwendige Vorbedingung ist, sollte sich auch in Sachen des sozialen und politischen Fortschritts und in der Förderung des freien Denkens und Handelns als überaus fruchtbar erweisen. Es gibt hier praktische Fragen, bei deren Beantwortung der Geist der Wissenschaft zukünftig eine große Rolle spielen sollte.
Die Radio Wissen. Hörsaal. Rein in den Elfenbeinturm. Es gilt das gesprochene Wort. In Universitäten, Akademien und Forschungszentren. Die großen Köpfe der Vergangenheit. Die besten Hirne der Gegenwart.
Die hypothetisch konstruktive Wissenschaft besteht in dem Ausbau eines Netzes von Begriffen und Grundsätzen. Nur an einigen wenigen Stellen ist dieses Netz an Beobachtungstatsachen geknüpft. Der Rest ist prinzipiell freie Konstruktion. Aber gewöhnlich kann die Erfahrung recht bald zwischen konkurrierenden Theorien eine Entscheidung treffen. Manchmal kommt es vor, dass zwei verschiedene Theorien desselben Erfahrungsgebietes, die zunächst miteinander unverträglich erscheinen, später in einer Synthese vereinigt werden. So ist es zum Beispiel mit der Korpuskular- und der Wellentheorie des Lichtes und den elektromagnetischen Strahlungen im Allgemeinen geschehen. Im 19. Jahrhundert galt die erstere als endgültig widerlegt und die letztere als glänzend bewährt. Aber mit der Entdeckung der Energiequantelung im 20. Jahrhundert war eine teilweise Rückkehr zur Korpuskulartheorie angezeigt und erst die moderne Quantenmechanik hat ein Begriffsschema entwickelt, das den beiden Aspekten Gerechtigkeit widerfahren lässt und in sich widerspruchsfrei ist. Im theoretischen Netz der Wissenschaften sind also einerseits Begriffe und Sätze enthalten, die sich sehr direkt auf Beobachtungstatsachen beziehen, andererseits wieder Begriffe und Sätze, die von der Beobachtungsgrundlage weit entfernt und nur indirekt mit ihr verbunden sind. Im Lichte der wissenschaftlichen Theorien über die Wahrnehmungsvorgänge ist es nun klar, dass die Scheidung von Beobachtetem und Erschlossenem oder Gesetztem als kontingent zu betrachten ist. Dass zum Beispiel das menschliche Auge oder das menschliche Ohr nur auf gewisse Intervalle von Energien, Wellenlängen usw. anspricht, ist eine interessante, aber zufällige Tatsache. Die Wahrnehmung und daher die psychologische Umwelt der verschiedenen Tiergattungen ist oft recht andersartig. Selbst wenn unsere Sinnesorgane ganz anders beschaffen wären, so ist doch anzunehmen, dass, wenn genügend Zeit, Intelligenz und Apparate gegeben sind, die Menschen zu dem gleichen theoretischen Weltbild gelangen würden. Selbst völlig blinde Menschen könnten heutzutage Astronomie treiben, nur etwas umständlicher. Vom Standpunkt des theoretischen Netzes ist also die Art der Anknüpfung an das Beobachtbare recht unwesentlich, solange man eine solche ausreichende Anknüpfung überhaupt irgendwo vorgenommen hat. In einem ideal geschlossenen Wissenschaftssystem würden also die Tatsachen der Wahrnehmung auf gleichem Fuße stehen mit den hypothetisch konstruktiv gesetzten, unbeobachtbaren Tatsachen. Gesetzmäßige Verbindungen bestehen zwischen allen Punkten des Netzes. Was wir unmittelbar erleben, die Ereignisse im Strome unseres Bewusstseins, wird vielleicht schließlich und endlich auch in der Sprache eines einheitlichen theoretischen Begriffssystems beschreibbar werden. Dass gewisse neurophysiologische Sätze über Ereignisse in unserer Großhirnrinde mit Sätzen über das unmittelbar Erlebte in umkehrbar eindeutiger Zuordnung stehen, ist ja schon vor langem von den deutschen Gestaltpsychologen, insbesondere von Wolfgang Köhler, in seiner Lehre vom psychophysiologischen Isomorphismus als Arbeitshypothese vorgeschlagen worden. Diese Vereinigung eines wissenschaftlichen Realismus mit einem philosophischen Leib-Seele-Monismus, obwohl zugegebenerweise spekulativ und vielleicht voreilig, erscheint mir trotzdem als erkenntnistheoretisch plausibel und wissenschaftlich hoffnungsvoll. Der Fortschritt der wissenschaftlichen Erklärung von empirischen Gesetzen zu Theorien immer höherer Stufe hat höchst eindrucksvolle Synthesen zustande gebracht. Zunächst in der Physik finden wir die Rückführung von Teilen der Astronomie, der Akustik und der Wärmelehre auf die Mechanik. Allerdings sind damit die Errungenschaften rein mechanischer Erklärung erschöpft. Was man den Zusammenbruch des mechanistischen Weltbildes nennt, besteht einfach darin, dass rein mechanische Erklärungen auf Grundlage der Newtonschen Gesetze für optische, elektrische, magnetische und chemische Naturtatsachen nicht ausreichen. Aber das physikalische Weltbild wurde in den letzten 100 Jahren durch die elektromagnetischen, Atom- und Quantentheorien ungemein verwandelt und ausgedehnt. Als oberste Erklärungsprämissen dienen heute die Prinzipien der Relativitätstheorie und der Quantenmechanik. Obwohl natürlich immer wieder neue Tatsachen jeden vorgefassten theoretischen Rahmen sprengen, so ist doch diese gegenwärtige Synthese außerordentlich erfolgreich in ihrer Ableitung der mannigfachsten Tatsachen der Physik und Chemie. Schon heute ist es möglich, die Eigenschaften von einfacheren chemischen Verbindungen aus ihren quantendynamisch errechneten Molekülstrukturen zu erklären. Es ist grundsätzlich denkbar, dass es einmal dahin kommen wird, dass chemische Laboratorien und Experimente überflüssig sind und alle wesentlichen physikalischen und chemischen Eigenschaften von bisher noch nicht synthetisierten Verbindungen theoretisch vorhergesagt werden können. Die mathematisch höchst komplizierten Ableitungen sind wohl nur praktisch schwierig und könnten in der Zukunft von den schon jetzt verblüffend leistungsfähigen neuen elektrischen Rechenmaschinen bewältigt werden. In weltanschaulicher Hinsicht ist vielleicht die Zukunft der Biologie die brennendste Frage. Besonders seit der Einführung des Entwicklungsgedankens hat die große Mehrheit der Biologen an eine schließliche Erklärbarkeit der Vorgänge des organischen Lebens auf physikalisch-chemischer Grundlage geglaubt. Die entgegengesetzte Lehre von der Irreduzibilität oder Autonomie des Lebens wird nur noch vereinzelt vertreten und hat sich ganz allgemein im Rückzug befunden. Die Beiträge der Theorien des Stoffwechsels, der Reproduktion, des Wachstums, der Vererbung und der Anpassung der Organismen gehen dank der zeitgenössischen Biophysik und Biochemie deutlich in eine antivitalistische Richtung. Die Erklärung der Eigenart der biologischen Vorgänge aufgrund von Lebenskräften, Dominanten oder Entelechien war ja wissenschaftsmethodisch immer höchst fragwürdig. Kräfte, die sozusagen ohne räumlich-physischen Ursprung das zielgerichtete Verhalten der Organismen beeinflussen sollen, haben ein animistisch-mythologisches Gepräge. Sie sind nur ein Beispiel eines Wunderglaubens, der aus vorwissenschaftlichen Zeiten stammt. Andererseits muss man den Verfechtern der schöpferischen oder emergenten Entwicklung zugeben, dass die alten mechanistischen Theorien völlig unzureichend sind. Ist ja die Physik selbst, wie wir schon andeuteten, nicht mehr mechanistisch im engeren Sinne. Es muss auch zugegeben werden, dass es von vornherein durchaus nicht ausgemacht ist, ob man mit den Begriffen der heutigen Physik durchkommen wird. Es ist sehr wohl denkbar, dass man zur Erklärung der Eigentümlichkeiten des organischen Lebens Begriffe und Hypothesen benötigen wird, die sich nicht auf diejenigen der gegenwärtigen Physik und Chemie reduzieren lassen. Die logische Beziehung könnte hier dieselbe sein, wie zum Beispiel in der Elektrodynamik Maxwells. Hier mussten Begriffe eingeführt werden, die sich nicht auf rein mechanischer Grundlage definieren lassen. Und mit Hilfe dieser Begriffe waren neue Gesetze und Hypothesen formuliert worden, die aus dem Mechanischen unableitbar, also in diesem Sinne, emergent waren. Wenn man den Vitalismus als metaphysisch, das heißt als nicht wissenschaftlich oder metaphysisch ablehnt, so geschieht das nur insofern, als die Annahme von Lebenskräften nicht physischer Art gewöhnlich so gedacht wird, dass sie nichts zur Erklärbarkeit oder Voraussagbarkeit biologischer Phänomene beitragen. Die beanspruchte Erkenntnisleistung der Entelechie-Hypothesen erweist sich als bloß scheinbar. Und derartige Spekulationen können wohl psychologisch als verbale Beruhigungsmittel, Wortmagie, verstanden werden. Aber die Vitalisten haben dennoch verdienstlich auf gewisse Züge wie die organisierte Struktur und die Strukturstufen der Lebewesen hingewiesen. ob damit letzten Endes ein wirklich grundlegender Unterschied zwischen lebenden Organismen und Maschinen getroffen werden kann, ist zurzeit, soweit dies nicht von reinen Definitionsfragen abhängt, ein ungelöstes Problem. Immerhin darf man wohl sagen, dass die Fortschritte der Genetik, der Evolutionstheorie und der Physiologie recht hoffnungsvoll in der Richtung eines organismischen Physikalismus hinweisen. Vielleicht darf man annehmen, dass selbst auf niederster Stufe, wie in der Atomphysik, schon Organisationsgesetze, wie das Paulische Ausschließungsprinzip, sich geltend machen und dass diese und andere dynamische Gesetze im Molekülaufbau gewisse Gestaltcharaktere zur Folge haben. Nimmt man hierzu auch noch die Gestaltgesetze auf höherer Stufe und die wichtigen Steuerungsprozesse, die jetzt so erfolgreich in der Kybernetik untersucht werden, so ist es vielleicht gerechtfertigt, heute den Ausdruck teleologische, das ist zielgerichtete, selbstregulierende Mechanismen zu verwenden, ohne Gefahr zu laufen, sich in einen Widerspruch zu verwickeln. Die Gegner der eben vorgeschlagenen Gedankenrichtung sind oft geneigt, diese mit Schlagworten wie materialistischer Monismus abzulehnen. Aber ihre Einwände sind meist mehr gefühlsmäßiger als sachlicher Art. Es bedeutet durchaus keine Entwertung des Lebens, wenn wir nach einer physikalischen Erklärung suchen. Eine gute wissenschaftliche Erklärung darf ja nie etwas hinweg erklären. Die Tatsachen der Lebensvorgänge bleiben genau, was sie sind. Sie sind der Gegenstand der Erklärung. Auch wird es von einem praktisch-wissenschaftlich-methodischen Gesichtspunkt her oft nützlich sein, verschiedene Stufen oder Schichten der Forschung zu unterscheiden. Makro- und Mikrobeschreibungen gibt es auf sehr vielen Stufen. Dies sind relative, nicht absolute Unterschiede. Der Biologe, sofern er Ökologie betreibt, sich also mit der Anpassung der Organismen an ihre Umwelt befasst, wird es nicht notwendigerweise fruchtbar finden, auf tiefere Stufen der Analyse wie Biophysik hinabzusteigen. Im Interesse umfassenderer Theorien des organischen Lebens wird allerdings eine solche Reduktion grundsätzlich unvermeidbar bleiben. Man kann Vererbungslehre einfach auf der Oberfläche der Mendelschen Gesetze verfolgen. Man kann aber auch nach einer Erklärung dieser Gesetze aufgrund der Gentheorie suchen. Und man kann wiederum quantenphysikalische Erklärungen für die Genmutation heranziehen. Der Stufenbau der wissenschaftlichen Methode, die Schichten der Erklärung, wie sie sich aus dem hypothetisch konstruktiven Verfahren ergeben haben, gehört zu den größten Leistungen des menschlichen Denkens. Die Einsicht in die Struktur und das Wirken der Natur hat in unserer Zeit einen Höhepunkt erklommen, der selbst von dichterischer und philosophischer Fantasie kaum je vorhergeahnt wurde. Die Objektivität und Vorurteilslosigkeit, die für diese gewaltigen Errungenschaften eine notwendige Vorbedingung ist, sollte sich auch in Sachen des sozialen und politischen Fortschritts und in der Förderung des freien Denkens und Handelns als überaus fruchtbar erweisen. Es gibt hier praktische Fragen, bei deren Beantwortung der Geist der Wissenschaft zukünftig eine große Rolle spielen sollte.
Das, meine Damen und Herren, war für heute der Hörsaal mit Professor Herbert Feigl. Sein Thema: Wandlungen im naturwissenschaftlichen Denken. Morgen im Hörsaal: Moderne Malerei und abendländische Kunst. Wir senden dann dazu die Ausarbeitungen der Professoren Helmut Plessner und Arnold Gehlen.